Schräglesen.
Hoch 2. Die Bücherdiskussion.
Herzlich willkommen zu dieser japanischen Folge von Schräglesen hoch 2. Zwei Lesende, zwei Bücher, zweimal 15 Minuten Diskussion, ob sich das Lesen lohnt. Am Mikrofon begrüßen euch Thilo Körting
und Lara Lorenz.
Dem einen oder anderen ist es bestimmt aufgefallen, dass Cecilia und ich für einige Zeit in Japan unterwegs waren und wir wollten die Gelegenheit natürlich nutzen, auch etwas über Japan zu schreiben, darüber zu sprechen und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich gerade auch ganz viele Bücher aus Japan zu Hause rumliegen. Also ich glaube, es sind schon drei mittelhohe Stapel und wir haben heute mal so zwei, vielleicht auch noch ein drittes, das wir anschneiden werden, mitgebracht und werden darüber sprechen. Und wir fangen einfach mal an, ohne viel großes Vorgerede, das können wir auch zwischendurch noch machen, und zwar mit einem recht beliebten Titel, Die Ladenhüterin von Sayaka Murata. Es geht um Keiko Furukura, die schon seit ihrer Kindheit Probleme hat, sich in die Gesellschaft einzufinden. Gibt ja nichts Schlimmeres in der japanischen Gesellschaft, wenn man nicht reinpasst. Ihre Erlösung findet sie dann in einem Supermarkt, wo sie sich einfach einfinden kann, und wir hören uns mal an, wie sich das anfühlt vom Anfang des Romans.
Der Convenience Store ist voller Geräusche. Begleitet vom Glockenklang beim Eintreten der Kunden preist ein Promi-Sternchen über Lautsprecher neue Produkte an. Dazu kommen die Stimmen der Angestellten, das Piepen beim Einlesen des Strichcodes, der dumpfe Aufprall mit dem Waren in Körbe plumpsen, das Klacken von Absätzen und das Knistern von Brottüten. All das verbindet sich zu dem einen typischen Combini-Klang, den ich stets im Ohr habe. Eine Plastikflasche wird aus dem Regal genommen, die darüberliegende rollt mit einem leisen Ton nach. Mein Körper reagiert beinahe automatisch auf dieses Geräusch, denn viele Kunden nehmen sich die kalten Getränke erst kurz, bevor sie zur Kasse gehen. Ich drehe mich um. Nachdem ich mich vergewissert habe, dass die Kundin ihr Mineralwasser in der Hand noch nach einem Dessert sucht und nicht sofort zur Kasse kommt, wende ich mich wieder ab.
So fühlt es sich an, und ich glaube, das ist so ein Klang, der sie dann auch bis in ihre Wohnung verfolgt, bis in die Träume hinein. Bis sie dann gewisserweise in einen Konflikt gerät, weil es nämlich einen neuen Mitarbeiter gibt, der irgendwie so dieses Ideal des Konbini-Mitarbeiters nicht so richtig lebt. Da schwankt dann die Welt so mal ganz kurz. Ja, also ich sag schon mal vorneweg, wir werden auch über das Ende reden, wer sich nicht spoilern lassen will, auch wenn ich nicht glaube, dass das so schlimm ist.
Nein, das Buch macht bestimmt trotzdem Spaß, aber trotzdem, ja. Spoilerwarnung.
Ja, genau. Wir reden über das Ende, weil wir uns gesagt haben bei beiden Büchern, nee, wir müssen über das Ende reden, weil sonst können wir es auch lassen. Ja, wie war denn so dein Eindruck von diesem Buch?
Ich habe ja nicht so viel Erfahrung mit japanischer Literatur wie du. Ich habe jetzt nur diese beiden Bücher gelesen.
Was heißt denn nicht so viel Erfahrung? Ich meine, was denkst du denn, was ich jetzt für Erfahrung habe?
Naja, du hast jetzt ja anscheinend drei große Stapel Bücher gelesen und ich habe ein paar Bücher
angelesen. Ich habe gesagt, sie liegen da. Ich habe nicht gesagt, dass ich sie gelesen habe.
Ich sehe schon. Mhm. Sehe schon, rhetorischer Kniff.
Ja, klar.
Ich mochte dieses Buch eigentlich gerne. Also ich habe das gerne gelesen, aber es hat mich auch mit sehr vielen Fragezeichen zurückgelassen, weil es schon auch sehr eigen ist. Also dieser Konformismus ist, glaube ich, doch nochmal stärker oder kommt in diesem Buch doch nochmal stärker rüber, als ich das Gefühl habe, dass er jetzt zum Beispiel in Deutschland ist, weil die Protagonistin weiß, dass sie irgendwie nicht so richtig reinpasst und sich ganz, ganz viel Mühe gibt, irgendwie reinzupassen, indem sie halt in diesem Convenience Store arbeitet und so ihr ganzes Leben darauf ausrichtet, dort zu arbeiten. So, sie gibt sich Mühe irgendwie mit Körperpflege und genügend Schlaf und gesunder Ernährung, nur damit ihr Körper quasi für diese Arbeit in diesem Supermarkt oder diesem Convenience Store taugt. Und trotzdem stellt sie dann ja im Laufe des Buches fest, dass es immer noch nicht reicht. Weil ihr plötzlich alle vorhalten, ja, sie ist jetzt irgendwie über 30 und sie sollte jetzt eigentlich mal einen Partner finden und eine Familie gründen. Und dieser Druck von außen treibt sie dann ja in eine nicht besonders gesunde Beziehung. Und ich glaube, dass es diesen Druck auch in anderen Gesellschaften gibt, für Frauen definitiv. Also dieses, man sollte irgendwann, ist man in dem Alter, wo man sich überlegen muss, wie das mit den Kindern so aussieht und alle Leute einen irgendwie danach fragen. Also ich bin zum Glück ja noch nicht in dem Alter, aber ich höre das schon von irgendwie älteren Freundinnen, dass diese Fragen ständig kommen.
Es echot schon zu dir herüber.
Es echot rüber, aber ich habe das Gefühl, in diesem Buch ist es irgendwie noch mal krasser. Und das fand ich irgendwie ein sehr spannendes Thema.
Also man muss halt dazu sagen, es ist, ich habe es ja schon angedeutet, die Gesellschaft in Japan ist ja viel konformistischer, weil es da viel klarer ist, okay, du musst reinpassen, du musst nützlich sein. Das ist ja so eigentlich das Schlagwort. Und schon wenn du in der Schule bist, ich habe ja mit ein paar Leuten gesprochen, ist es schon, du fragst Schüler, ja, was ist denn für euch das Wichtigste im Leben? Na, ich will nützlich für die Gesellschaft sein. So, also das ist schon mega wichtig. Und also es gibt quasi schon nichts Schlimmeres, als so generell schon nicht reinzupassen, so wie das bei uns ja doch, also nicht, also bei uns ist es ja nicht ganz so schlimm in der deutschen Gesellschaft. Wenn du da Dreads hast, dann kannst du trotzdem irgendwie auf dem Bau arbeiten, ist alles okay, auch wenn du jetzt nicht ganz so ins Bild reinpasst.
Ja, ich glaube, deswegen habe ich mich am Anfang des Buchs immer daran gestört, dass sie von den normalen Leuten spricht und davon, dass sie nicht normal ist. Und ich mir die ganze Zeit dachte, ja, komm mal wieder runter, was ist denn irgendwie normal für eine seltsame Kategorie, in der man irgendwie sein eigenes Leben bewertet. So, das kann man sich vielleicht auch einfach mal ein bisschen entspannen. Aber ich glaube auch, dass es irgendwie einfach ein anderer Ansatz ist.
Ja, aber es wird ja auch nochmal gesteigert, weil sie hat ja wirklich so einen, weiß ich gar nicht, so einen leicht soziopathischen Zug. Sie weiß einfach, sie kann sich einfach auf andere Menschen nicht einstellen und weiß einfach nicht, wie sie auf Gegebenheiten reagieren soll, so was es ja sonst schon trotzdem überall in der Welt gibt. Also ich glaube, es wird nicht überall so hochgehalten, so dieses, du musst aber reinpassen, sonst passt du halt nicht rein. Sie weiß halt gar nicht, wie sie damit umgehen soll. Und deswegen ist das ja für sie so ein Segen. Und ich glaube, das ist irgendwie das, also so, dem Buch wird ja dann immer so gesagt, ja, es passiert ja eigentlich gar nichts. So, sie ändert sich gar nicht und es ändert sich überhaupt niemand in diesem Buch. Das stimmt ja gar nicht. Also sie hat ja schon einen sehr starken Konflikt, nämlich dass sie endlich so eine Wohlfühlphase gefunden hat und es jetzt auf einmal heißt, ja, das passt jetzt aber langsam nicht mehr zu dir. Du bist jetzt in einem Abschnitt in deinem Leben, wo du jetzt was anderes machen musst. Also es ist ja quasi, entweder arbeiten da ganz junge Leute in diesen Konbini-Stores, die 24 Stunden am Tag offen haben, wo man jederzeit reingehen kann. Entweder sind es ganz junge Leute oder es sind ältere Frauen, die haben studiert, die haben vielleicht auch mal irgendwo in einer Firma gearbeitet, haben dann ihren Mann kennengelernt, haben dann Kinder gekriegt, so wie das ihr ja auch nahegelegt wird. Na, willst du nicht langsam mal diesen nächsten Lebensabschnitt, der ja dazugehört, mal erfüllen? Und dann, wenn die Kinder wieder raus sind, dann wieder in dieses Arbeitsleben einsteigen und dann nichts Besseres in Anführungszeiten finden als diesen Job. Und deswegen machen die den. Also hat man ja auch ein paar Figuren, die genau in dieses Schema reinpassen. Also es sind so schon die klassischen Angestellten, die man da findet. Und das ist ja, glaube ich, der Konflikt, dass sie sagt, das ist aber eigentlich perfekt für mich. Ich will das genau so, das ist das, was ich möchte. Und dann aber von allen Seiten heißt, ja, nee, ist schon nicht so gut. Und selbst in diesem Store mit ihren ganzen Kollegen, von denen sie sich alles abguckt, da heißt es zwar, ja, das ist ja nicht so schlimm, weil du bist ja anders. Du hast ja gesundheitliche, das ist ja die Lüge, die sie sich so aufbaut, mithilfe ihrer kleinen Schwester Asami, dass sie sagt, ja, ich kann halt nicht normal arbeiten, also normal in so einer Firma, wie sich das halt so gehören würde, in Anführungszeichen. Ich mache sehr viele Anführungszeichen, hier sehe ich das gar nicht, aber ich mache sehr viele Anführungszeichen. Sie sagen, ja, das ist okay, aber irgendwie schwingt er ja trotzdem irgendwie sowas mit und also ich finde,
ja, sie wird ja auch nur deswegen akzeptiert, weil sie ja trotzdem nützlich ist. Sie ist halt auf nicht ganz so nützlich, wie sie sein könnte, aber sie arbeitet ja trotzdem total viel und übernimmt irgendwie die Schichten in diesem Laden, die niemand sonst machen will und die irgendwie übrig bleiben und ist so die einzige Konstante, die seit 18 Jahren, glaube ich, in diesem Laden,
19 Jahren,
19 Jahren da ja, das Aushilfe arbeitet. Also sie ist ja nützlich und ich glaube deswegen, und das weiß sie auch, und deswegen wird sie so einigermaßen anerkannt, aber dann so mit Anfang 30 kommt so der Punkt, wo es halt kippt und plötzlich ihr, ja okay, sie ist zwar irgendwie eigen, aber sie ist nützlich, kippt zu, ja okay, man sollte sie jetzt aber vielleicht mal für andere Dinge nutzen, zum Beispiel für Fortpflanzung. Und deswegen begibt sie sich dann ja auch in eine sehr fragwürdige Beziehung mit dem von dir bereits erwähnten kurzen auch Convenience-Store-Mitarbeiter.
Genau, Chiraha-san.
Mhm. Der mich sehr zur Weißglut getrieben hat, keine Überraschung, weil er die überzeichnetste Figur eines absoluten Sexisten ist, die ich seit langem in der Literatur gefunden habe und die ganze Zeit erzählt, ja, in der Steinzeit war es aber ja so, dass die Frauen zu Hause geblieben sind und die Männer jagen waren und deswegen müssen wir das heute auch so machen und Frauen haben viel zu viel Freiheiten und ja, es gibt dann eine ganze Seite Notizen von mir zu diesem Buch, die glaube ich nur daraus bestehen, wie ich ihn die ganze Zeit verschieden beleidige und irgendwie schreibe, wie sehr er mir auf die Nerven geht und mit dem kommt sie dann zusammen, weil sie sich denkt, ja okay, dem kann ich irgendwie sagen, dass ich eigentlich keine richtige Beziehung möchte, aber wir können irgendwie zusammen wohnen und es erweckt zumindest nach außen den Anschein, als ob ich nützlich wäre.
Ich finde diese Beziehung, also ich finde sie nicht schön so im inhaltlichen Sinne, aber ich finde sie irgendwie total interessant, weil sie überhaupt nicht so funktioniert. Und er sitzt dann halt eine Weile lang irgendwie in der Badewanne und ich weiß gar nicht, was er da macht. Ich glaube, er sitzt am Computer, also in so einem Laptop.
Ich glaube, er spielt die ganze Zeit.
Ja, er will ja eigentlich irgendwie so ein tolles Business starten. Er hat eine tolle Idee und die will er irgendwie umsetzen, aber das funktioniert ja alles nicht. Ich finde diese Dynamik zwischen den beiden, die ist so total komisch und schräg. Das fand ich irgendwie total interessant, diese beiden Figuren, wie die so miteinander funktionieren.
Weil sie ja beide irgendwie diese Außenseiter sind, aber genau, so auf genau. Eine ganz andere Art und Weise. Also beide wollen ja auch eigentlich keine Außenseiter sein und sind ja auch nur deswegen zusammen, um quasi irgendwie gemeinsam über ihr Außenseitertum hinwegzukommen. Aber sie hat eben diesen Ansatz, dass sie trotzdem versucht, alles richtig zu machen und irgendwie nützlich zu sein und ganz viel in diesem Laden arbeitet. Und er hat ja so den Ansatz, ja, er will einfach nur mit einer Frau zusammenkommen und kommt dann damit irgendwie durch. Also er arbeitet ja nicht mehr, während sie zusammen sind oder hilft im Haushalt mit oder so, sondern er sitzt einfach nur den ganzen Tag in der Badewanne und behauptet, irgendwelche Apps zu entwickeln, was er aber, glaube ich, nie tut. Also irgendwie beide Außenseiter, aber doch auch sehr unterschiedliche
Außenseiter. Es scheint auch sehr unglaubwürdig, dass er weiß, wie das geht,
ja.
In meinen Augen. Na, ich finde es auch ganz interessant, weil es ist schon richtig, sie sind beide Außenseiter, irgendwie zwangsläufig. Also es ist ja nicht so, dass sie sich dazu entschieden haben oder dass sie einen Lebensweg gewählt haben, der sie dazu macht, sondern sie wissen einfach nicht so richtig, wie es funktionieren soll. Und während sie versucht, sich so möglichst reinzuschmiegen, irgendwie sich zu maskieren, tritt er mehr so aufs was Widerborstiges, Rebellisches und beschwert sich halt die ganze Zeit. Und um nochmal auf dieses Sexistische zurückzukommen, ich finde das insofern ja doch ganz clever gezeichnet. Er sagt ja nicht, das ist so, weil das halt schon immer so war, sondern er regt sich ja die ganze Zeit darüber auf. Er sagt, die Menschen haben sich seit der Jomon-Zeit nicht verändert. Also das ist quasi die japanische Frühsteinzeit gewesen, so das älteste Kulturmerkmal, was man da findet. Seitdem haben die sich nicht verändert, das geht ja immer so. Und er tut ja die ganze Zeit so, als ob ihn das stört. Aber gleichzeitig denkt er natürlich, deswegen muss das so sein, wie es ist, weil es ja halt immer noch so ist. Also
und Leute, die Dinge mit der Steinzeit erklären, beste Leute, großer Fan davon.
Aber ich finde das halt total interessant, dass er sich die ganze Zeit so darüber aufregt. Aber irgendwie,
trotzdem natürlich auch davon profitiert.
Ja, also, absolut.
Er kommt ja deswegen durch, dass sie ihn dann gratis bei sich wohnen lässt und für ihn kocht und ihm Dinge in die Badewanne bringt. Also er profitiert wahnsinnig von diesen irgendwie Geschlechterrollenbildern, die er eigentlich...
Ja, vor allem, dass dieses Aufregen und dieses, wir haben uns seit der Steinzeit nicht verändert, ist ja alles nur eine große Ausrede, um faul zu sein.
Ja.
Also dieses, ich kann ja nichts dafür, dass ich erfolglos bin, das ist ja die Gesellschaft. Aber gleichzeitig zu sagen, du musst mir jetzt aber was bringen und so weiter und so fort, also das ist schon sehr interessant.
Aber das ist das Ding, wo mich dieses Buch auch ein bisschen irritiert hat, weil, also für keinen von den beiden steht es jetzt zur Debatte, nicht Teil dieser Gesellschaft zu sein. Und vor allem, wie die Protagonistin sich dann ja freiwillig entscheidet, wie sie Teil der Gesellschaft sein kann und sich total wohl damit fühlt, ist ja eigentlich, sich selbst so ein bisschen dem kapitalistischen Arbeitsmarkt zu verkaufen. Also, was ihr so viel Freude bereitet, ist in diesem Komini zu arbeiten, aber sich ja auch komplett dafür aufzuopfern, sodass sie abends so müde nach Hause kommt, dass sie eigentlich nichts mehr machen kann, außer sich Lebensmittel zu bereiten, die sie auch aus diesem Komini mitgebracht hat, zu schlafen und am nächsten Tag früh aufzustehen und sich fertig zu machen und dort wieder hinzugehen. Also das, was sie glücklich macht, ist ja, also sie möchte quasi nicht in dieses Gender-Rollen-Klischee-Muster reinfallen und befreit sich davon. Aber ihre Befreiung findet sie halt in diesem kapitalistischen System. Und das finde ich ein bisschen fragwürdig.
Ja, also vielleicht muss man zuvor das sagen. Also ich habe gehört, krieg's nicht selber so mit, weil ich japanische Bücher nicht lesen kann. Ich kann sie nur auf Deutsch lesen. Dass das tatsächlich ein bisschen en vogue ist, dass junge Frauen über neue Lebensentwürfe schreiben, die quasi nicht mehr traditionell sind, eben was ich vorhin schon erwähnt habe, so studieren, arbeiten mit 30 oder eher mit so 27 heiratet man, mit 29 kriegt man das erste Kind, mit 31 kriegt man das zweite Kind und dann ist gut und dann erzieht man die Kinder und dann geht man vielleicht wieder irgendwie so auf Halbzeit arbeiten. Also zu sagen, nee, danke, es gibt auch andere Möglichkeiten zu leben, also so eine Art, also Auf Begehren ist es ja nicht, weil das macht man nicht so wirklich in Japan, aber schon so ein bisschen neue Lebensentwürfe schaffen. Aber ja, stimmt, es ist, deswegen ist, glaube ich,
auch. Es ist ja keine Freiheit, dieser neue Lebensentwurf, den sie hat. Also ich sehe, wie es natürlich eine Freiheit von dem Modell ist, das ihr vorgelebt wird und das sie so unter Druck setzt, aber es ist ja keine wirkliche Freiheit.
Ja, ja. Und deswegen ist, glaube ich, auch das Ende so, so mega komisch und hat mich auch ein bisschen enttäuscht zurückgelassen. Ich würde es jetzt, glaube ich, nicht so ganz explizit sagen, aber dieser Vorwurf, die Figuren entwickeln sich ja nicht, der kommt, glaube ich, vor allem aus diesem Ende heraus. Das hat mich auch sehr unbefriedigt zurückgelassen, weil es so plötzlich kam, es hat sie sehr manisch wirken lassen, was aber jetzt nicht so gut aufgebaut war, fand ich. Dieses Manische, das kam mir dann einfach ein bisschen plötzlich. Und ich habe mir dann einfach so ein bisschen mehr erhofft. Also ich meine, den Dreh, den fand ich jetzt schon nicht schlecht. Aber ich glaube, da hätte dann einfach noch ein bisschen mehr passieren können und dürfen, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, ich war mit dem Ende, glaube ich, gar nicht so unzufrieden. Also ich bin, glaube ich, auf so einer, ich finde, nur sein Leben der eigenen Arbeit zu widmen, ist irgendwie keine richtige Freiheit. Ich war auf der Ebene irgendwie unzufrieden damit, aber für die Figur fand ich es eigentlich schon ein sehr logisches Ende. Es kam vielleicht ein bisschen plötzlich. Man hätte sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen können, das zu entwickeln.
Ja, und da möchte ich noch kurz ein Wort, bevor wir zum Schluss kommen, mit diesem Buch. Ich finde es sehr gut geschrieben und beschrieben. Es hat ja, sehr, einen sehr ruhigen Ton, der ja gar nicht so unüblich ist in der japanischen Literatur. Also zumindest das, was ich so gelesen habe, ist das ja oft recht ruhig. Mag auch an der Übersetzerin liegen. Ist aber sehr geschickt, also sowas Leute sagen, ja, fehlt ein bisschen Konflikt, dass dieser Konflikt so ganz, ganz fein so unten drunter läuft und sich einfach durch dieses Tagtägliche sich äußert, ohne jetzt irgendwie zu kulminieren, so wirklich stark, sondern halt wirklich so tagtäglich, was man so macht und wie sie es beschreibt, das finde ich, das ist sehr gut und auch die Perspektive der Protagonistin ist irgendwie sehr gut in der Sprache festgehalten.
Ja, dass man es irgendwie mehr fühlt, als dass man es irgendwie direkt liest.
Genau,
das ist eher so
genau.
Ein Gefühl, was irgendwie aufkommt. Ja, ich mochte
und auch,
das,
und auch glaubwürdig, also auch glaubwürdig. Ja. Dieses leicht soziopathische, ohne jetzt so dieses Bild, was man sonst so hat, wenn man jetzt Soziopathen
vor Augen
hat. Oder
einfach sehr unempathisch.
Genau,
und
genau.
Besetzt.
Ja, ja, das war irgendwie sehr geschickt, ohne mit der Holzhammer-Methode draufzuhauen irgendwie. Eingeführt und das fand ich irgendwie sehr gut.
Ja, ich fand es auch irgendwie clever, jemanden als Protagonisten zu nehmen, die so beobachtend ist und sich selbst eigentlich relativ weit zurücknimmt, um zu beschreiben, was um sie herum passiert. Also das fand ich, weil ich war ja noch nie in Japan und habe irgendwie kein Gefühl dafür, wie es da so ist, war irgendwie eine gute Perspektive, um da so ein bisschen reinzukommen.
Ja, also ich würde sagen, es ist schon eine Leseempfehlung, aber
ist ein bisschen eigen, man sollte nicht zu viel vom Ende erwarten, aber liest sich sehr schön.
Sayaka Murata, die Ladenhüterin, übersetzt von Ursula Gräfe, erschien im Aufbau Verlag. Und wir bleiben in Japan natürlich, ich habe es ja versprochen, aber es wird noch ein weniger gesellschaftskritisch, sondern ein bisschen politischer, denn der Roman Kein schönerer Ort von Manichi Yoshimura ist explizit eine Reaktion auf die Katastrophe von Fukushima, so steht es auch hinten im Klappentext, sonst würde man es vielleicht gar nicht so sehr mitbekommen, aber es ist so. Dieser Zwischenfall im Atomkraftwerk auf der Hauptinsel Honshu infolge eines besonders verheerenden Tsunamis 2011. Aber das ist kein Katastrophenroman, ganz im Gegenteil, er erzählt uns von der, beziehungsweise die Schülerin Kyoko Ogura erzählt uns von ihrem Leben in der fiktiven Stadt Umizuka und ihrem Schulleben mit ihren Freunden, mit ihrer Mutter, mit der sie alleine wohnt, in der alle ganz glücklich und zufrieden zu sein scheinen in dieser Stadt, außer ihre Mutter, die ist ein bisschen unzufrieden und auch Kyoko ist so ein bisschen irritiert von dem ganzen Leben um sie herum. Sie versteht nicht alles, sie bleibt skeptisch, bis sie dann irgendwann so in der Mitte oder ein bisschen später als die Mitte des Romans diese Haltung irgendwie aufgibt. Und da werden wir mal ganz kurz reinlesen. Genau in diesem Moment ging mir auf, dass ich wirklich krank war. Und zugleich wirbelte mir allerlei anderes im Kopf herum. Plötzlich war mir vollkommen klar, warum Mutter immer so hart zu mir war. Die ganze Zeit hatte ich wirklich nicht verstanden, warum sie mir so streng verbot, die Blume im Garten genau anzuschauen, Chihiro-chan anzuschauen, Bilder von meinen Freunden zu malen. Ich hatte gedacht, die Welt sei so, wie man sie sah und damit gut. Das Umizuka-Lied hatte ich nicht gemocht und den Zusammenhalt, das einigende Band, hatte ich gehasst, aber das, hatte ich gedacht, lag daran, dass ich dumm war und wenn ich nur anständig lernte, würde ich schon so wie die anderen werden. Ich glaube, das reichte als Eindruck. Was man sagen muss, dieser Roman ist mehr Andeutung als explizit, weil wir halt aus der Sicht eines Kindes schauen. Sie geht in die 5. Klasse. Ich bin mir immer nicht so ganz sicher, wie alt die wirklich sind, weil so rein von den Größenverhältnissen manchmal, wo ich mich gefragt habe, sind die vielleicht älter?
Ich dachte irgendwie, sie wären 11, aber ich bin mir gerade nicht sicher, wie ich auf diese Zahl komme.
Ja, ja, in der 5. Klasse kommt ja schon hin, sie sind in der 5b, deswegen macht in unserem Kopf 11 Sinn, aber bloß weil man in der 5. Klasse ist, heißt das nicht, dass man 11 ist, weil es kann ja auch sein, dass das alles ein bisschen anders funktioniert. Und manchmal hatte ich so das Gefühl, wenn die Eltern sagen, ja, also Erwachsene kommen und die Kinder so am Arm streichen, ohne dass sie sich vorher runterbeugen oder überhaupt so etwas, habe ich so das Gefühl, die scheinen aber ganz schön groß zu sein. Oder die Erwachsenen sind ganz schön klein. Aber
das sind Fragen, die ich mir tatsächlich nicht gestellt habe.
Das liegt vielleicht auch an dem anderen Roman, den ich irgendwie zeitgleich gelesen habe, wo das tatsächlich so ein bisschen durcheinander schwimmt, wer so erwachsen ist und wer so Kind ist. Vielleicht, um das ein bisschen konkreter zu sagen, wir sind in so einer leicht versetzten, also in einer leicht, ja, leicht in der Zukunft. Wie weit, das wissen wir nicht.
Ich habe das Gefühl, wenn man dieses Setting leicht in der Zukunft weiß, ist es ein bisschen wie viele leicht dystopische Erzählungen, die in einer, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht so weit entfernten Zukunft stattfinden und wo man sich so ein bisschen reinfinden muss, weil man irgendwie Dinge wiedererkennt, Leute reden über Dinge, die man wiedererkennt, beschäftigen sich mit Themen, die man wiedererkennt, aber man merkt, okay, irgendwas stimmt nicht, irgendwie, irgendwas ist anders und man ist dieses ganze Buch damit beschäftigt, rauszufinden, was ist eigentlich anders und sammelt Hinweise, dass Leute darüber reden, okay, es gab vor gar nicht so vielen Jahren eine Katastrophe und alle waren evakuiert und jetzt sind sie wieder da und es sterben irgendwie ganz viele Kinder und es wird so in Nebensätzen erwähnt, dass ihre Klassenkameraden krank sind und nicht wiederkommen und sie ist auf Beerdigungen unterwegs und ihre Mutter ist irgendwie seltsam und hat die ganze Zeit Angst, beobachtet zu werden, aber alle sind auch super höflich zueinander und man merkt so, okay, irgendwas stimmt nicht und tastet sich so gemeinsam mit der Protagonistin ran, was nicht so richtig stimmt.
Ich fand das übrigens richtig gut. Also so beim Anfang, ich habe mich nicht so wirklich gewundert. Ich habe gedacht, ja, vielleicht ist die Mutter einfach bloß so besonders vorsichtig. Also auch da muss man wieder dazu sagen, es ist nicht so unüblich, dass man in Japan einfach schaut, was machen eigentlich die Nachbarn, damit die sich auch wirklich benehmen. So, das gehört zu diesem Gemeinschaftsgedanken, den wir jetzt beim Buch davor schon kurz angesprochen haben. Also ich habe zum Beispiel gehört, wenn man den Müll nicht richtig trennt, man stellt ihn raus, dann wissen die Nachbarn ganz genau, wessen Beutel wessen ist. Und wenn der Müll nicht richtig getrennt ist, dann wird der Beutel wieder zurückgebracht, wo er herkam. Weil das gehört sich also nicht. Also insofern kam mir das am Anfang, das fand ich halt sehr gut, doch ziemlich normal in Anführungszeichen vor. Und erst so später hat man so richtig gemerkt, okay, nee, das ist irgendwie doch was ganz anderes.
Dass die Mutter so sehr streng ist.
Ja, überhaupt, dass diese Gesellschaft doch anders funktioniert, weil da irgendwie was im Argen liegt, was ja nie wirklich benannt wird, weil die Erzählerin das ja gar nicht wirklich weiß oder verdrängt oder, ja, ich weiß es nicht, warum sie es nicht weiß, aber sie weiß es nicht und
weil, glaube ich, nicht drüber gesprochen wird, oder? Das war so das Gefühl, das ich hatte. Es wird nicht drüber gesprochen, was war. Und sie ist halt zu jung, um sich tatsächlich daran erinnern zu können. Und deswegen lebt sie, genau wie dann halt die Person, die das liest, so mit dem Gefühl, okay, irgendwas stimmt nicht, aber ich kann so den Finger nicht drauflegen. Es gab da eine Szene, die ich total gut fand, wo sie so Nachbarschaftshilfe leisten, weil alle sind immer ehrenamtlich engagiert und sammeln Müll ein. Und sie sammeln Müll ein und sitzen danach in der Halle und es gibt Essen und alle essen gemeinsam, aber irgendwie ist, und man denkt sich eigentlich, hä, cool, gutes Essen zu kriegen für anscheinend kein Geld, nur weil man da gearbeitet hat, ist doch eigentlich
Müll wegzuräumen. Genau. Muss man sagen, es könnte ja unser Strand vielleicht auch manchmal vertragen.
Ja, vielleicht. Könnte irgendwie eigentlich voll die nette Situation sein, aber man merkt die ganze Zeit irgendwie, alle sind total angespannt und es ist eine komische Stimmung und alle kontrollieren sich gegenseitig, ob sie tatsächlich auch aufessen und dann findet plötzlich eine Person was in ihrem Essen und sagt, glaube ich, es ist eine Kakerlakenlarve. Und plötzlich sind alle so, dann kann ich mein Essen der leider nicht zu Ende essen. Und es war so, hä? Was genau ist ihr Problem jetzt? Warum finden sie es jetzt plötzlich cool, dass sie ihren Fisch nicht zu Ende essen dürfen? Und irgendwann wird immer klarer, okay, alle feiern die Lebensmittel, die sie dort anbauen, aber ziemlich wahrscheinlich sind diese Lebensmittel irgendwie verstrahlt und vergiftet und es ist vielleicht gar nicht so cool, dass alle diese Lebensmittel essen, aber sie reden sich alle ein, dass es gut ist.
Lustigerweise hatte ich auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, ich hatte jetzt auch so eine Kritik noch gehört, wo das auch verglichen wurde mit so Klassikern der dystopischen Literatur, so 1984, Fahrenheit 451, so viele Zahlen. Ich habe so das Gefühl, dass die irgendwas ins Wasser gemacht haben, damit die Leute halt auch so ein bisschen happy sind, ne? Ich hoffe, ich verrate jetzt nicht so viel. Irgendwie habe ich das Gefühl, dieser Wechsel, der dann so stattfindet, den ich gerade vorgelesen habe, wo sie dieses realisiert und dann doch feststellt, vielleicht möchte ich aber mit dazugehören zur Gemeinschaft. Das passiert erst, nachdem sie Sachen von den Nachbarn gegessen hat. So war mein Eindruck, ist da irgendwas im Wasser drinne, so gehirnwäschemäßig? Und das hat mich so ein bisschen verwundert. Das fand ich irgendwie interessant. Weil die Mutter ja auch so, die kauft quasi das ganze frische Zeug, was oh wie toll ist. Sie sagt immer, sie spendet das, aber sie schmeißt es wahrscheinlich weg. Und dann essen sie nur so Dosenessen und so Fertignudeln, also so krass abgepacktes Zeug, das die Natur wahrscheinlich nie wirklich gesehen hat, um irgendwie so ein bisschen davon verschont zu bleiben. Also das fand ich irgendwie, ja, spannend.
Ja, das war auch der Teil an dem Buch, den ich gut fand, über den wir jetzt gerade geredet haben. Dieses Ganze aus der Perspektive von einem wahrscheinlich relativ jungen Kind zu lernen, wie diese Welt funktioniert und irgendwie sich selbst zusammenreimen, was genau schiefgelaufen ist und auch nicht alles erklärt bekommen, sondern auch irgendwie ein bisschen Interpretationsspielraum zu haben. Aber dann gibt es das Ende und so ein, zwei Stellen zwischendrin, ja, wo eingeordnet wird, dieser Text, der ja auch aus der Ich-Perspektive geschrieben ist, ist quasi ein Dokument, das die Protagonistin als Erwachsene schreibt, wo sie auf einer Insel separiert ist, weil quasi Leute draufgekommen sind, dass sie irgendwie anders ist. Diese Erkenntnis, die sie auch an der Stelle, die Thilo vorgelesen hatte. Und das fand ich nicht notwendig. Also ich fand es weird, das einzuordnen. Und dann gibt es noch ein Ende. Und in diesem Ende wird im Vergleich zum restlichen Buch, wo ja alles sehr angedeutet wird und nicht ausgesprochen wird.
Ja, ne, wollte ich gerade sagen.
Genau,
also eigentlich
wird alles ausformuliert.
Den Dreh finde ich eigentlich ganz cool, aber er war nicht gut gemacht.
Er war überhaupt nicht gut gemacht. Ich finde, dieses letzte Kapitel hat mir das Gefühl gegeben, ja, ich glaube, ich muss mein Buch nochmal erklären. Das ist übrigens, was ich euch erzählen wollte. Und ich war so, ja, ich habe es schon verstanden. So, das wäre nicht nötig gewesen. Man kann seinem Leser auch mal irgendwie ein bisschen zutrauen, mitzudenken.
Na, ich fand, also das Buch ist ja nicht so lang. Sind beide Bücher übrigens nicht so lang.
Finde ich gut, die sind beide unter 200 Seiten, glaube ich.
Das war aber keine Absicht. Wir haben sie wirklich ausgesucht, weil wir sie gut fanden. Es standen auch dickere Bücher auf der Liste. Ich hatte das Gefühl so, also ich habe die Seite, die ich vorgelesen hatte, das war so Seite 122, 123 von ungefähr 160 Seiten. Dann kommt sie ja doch irgendwie so in diese Gemeinschaft rein und versucht sie so ein bisschen reinzufinden. Ich finde, das hätte ich sehr spannend gefunden, wenn das noch ein bisschen länger gegangen wäre. Also dieser Wechsel kam sehr abrupt. Ich meine, ja gut, das kann man ja vielleicht inhaltlich erklären, so nachdem sie reingepasst hat, brauchte sie nicht mehr zu erzählen, weil das ist ja das, was passt. Aber so rein vom Lesen her, von wie die Erzählung funktioniert, von der Dramaturgie, hätte ich schön gefunden, wenn da noch ein bisschen mehr passiert.
Und dann kommt ja am Ende dieser Twist, ne?
Und dann am Ende diesen Twist, aber nur ganz kurz zu halten. So dieses, okay, sie hat es offensichtlich doch nicht geschafft. Und diese Gesellschaft ist nicht nur so, wir gucken und wir sind alle ganz aufgesetzt froh, sondern da steckt mir denn da. Es wird ja mal angedeutet so, ja, die Anzugmänner waren da. Also dass da irgendwas von oben auch sagt, okay, ihr habt da zu wohnen. Ihr habt glücklich zu sein, auch wenn ihr alle wisst, dass ihr vor 8 Jahren, was weiß ich, für eine Umweltkatastrophe passiert ist, die jetzt irgendwie alles verseucht. Also, dass man dann auf einmal merkt, okay, das ist halt doch sehr viel krasser. Aber dann auch Schluss. Also, dann hätten irgendwie so, ich war dann auch so, ich habe da angefangen, so, es sind ja doch noch ganz schön viele Seiten. Natürlich habe ich mal kurz zwischendurch vorgeblättert, weil mir Lara schon verraten hat, da gibt es übrigens noch einen Twist am Ende.
Und du warst zu neugierig, um abzuwarten.
Ja, natürlich. Und dann dachte ich, ja, das ist aber noch ganz schön viel. Und vor allem hat das so in Story sozusagen überhaupt keinen Sinn ergeben, diesen letzten Teil. Weil, also, wenn das quasi alles so ein großer Brief ist, um sie quasi freizuschreiben von dieser Haft, zu sagen, okay, ich passe jetzt wieder rein, weil es ist alles gut so, ich habe es verstanden. Dafür erzählt sie dann am Ende zu viel und auch zu viel Anti sozusagen.
Dass es am Ende quasi war, okay, ihr ist jetzt klar, keine Ahnung, sie lebt seit 15 Jahren oder so auf dieser Insel, in dieser vermutlich irgendwie Anstalt oder so. Und sie wird da einfach nicht rauskommen, egal was sie jetzt schreibt. Also das fand ich jetzt gar nicht so unlogisch. Ich hatte das Gefühl, es war auch so ein bisschen so ein, ja okay, ihr ist es jetzt egal. Sie erzählt jetzt einfach die Wahrheit, weil es macht ihr keinen Unterschied. Aber ja, ich glaube, ich hätte dieses Buch stärker gefunden, wenn es diesen Twist entweder besser gemacht hätte. Und vor allem, wenn ich zwischendrin, also schon im ersten Drittel oder so, ist ein Kapitel quasi aus der Zukunft geschrieben, wo sie erklärt, das ist jetzt alles ein Brief und es war irgendwie im Weg, weil ich mir die ganze Zeit dachte, okay, wozu brauche ich diese Informationen?
Ja, ja, das hat manchmal ist man so ein bisschen rausgefallen, ja, wenn man auf einmal das ältere Ich gehört hat und so, hä, wo kommt Nate jetzt auf einmal her? Oder die, das fand ich auch, das war nicht so geschickt gemacht, habe ich aber irgendwie am Anfang so locker drüber hinweggesehen, aber so am Ende ist...
Konnte man nicht mehr so richtig drüber hinwegsehen.
Ja, ja, es war dann ein bisschen zu lang.
Aber unabhängig davon fand ich es sehr gut.
Ja, ich finde es, glaube ich, auch als politisches Buch irgendwie sehr stark, weil...
Es ja auch ein bisschen die Frage stellt,
es ist ja
Zusammenhalt schön und gut, aber wann ist irgendwie konstruktiver Zusammenhalt vorbei und wann beginnt irgendwie ein, wir lügen uns alle gegenseitig an und niemand traut sich mehr die Wahrheit zu sagen, weil genau, das, was wir aufgebaut haben, könnte so leicht kaputt gehen und niemand von uns darf es kaputt machen.
Genau, und das ist irgendwie auch so das Problem, das, glaube ich, mit dieser, deswegen ist Fukushima halt doch irgendwie ein ganz gutes Stichwort, weil genau das ist das Problem ja in der Aufarbeitung dieses, wie nennt es immer Zwischenfall, eigentlich mag man es gar nicht so nennen, diese Katastrophe war, dass sie nämlich am Anfang alle gesagt haben, okay, jetzt müssen wir aber erstmal zusammenhalten, um das Problem zu lösen. Und dann gab es ja so die Selbstmordkreise, die gesagt haben, so, ja komm, unser Leben ist schon vorbei, wir gehen ja jetzt rein und retten, was zu retten ist sozusagen. Wenn wir danach verstrahlt sind, egal, ist nicht mehr so schlimm, alles für die Gemeinschaft. Und dann sagen, ja okay, in so einem Moment muss man vielleicht zusammenhalten und sagen, okay, Kritik kommt später, wir versuchen erstmal das Problem zu lösen. Aber das Problem wurde ja dann nicht gelöst. Es wird halt überhaupt nicht aufgearbeitet. Und immer wenn Leute sagen, ja, wäre es nicht mal ganz nett, dann sagen die Leute, nee, wir gucken mal, wir machen das später. So, das ist so momentan so die Haltung der Regierung. Und das funktioniert halt nicht so richtig. Und es ist halt auch so, ist ja nicht so ein, ja, was sollen wir denn machen? Oder wir wissen keine Lösung, sondern sie machen das ja hauptsächlich, weil sie zum Beispiel, ich weiß es nicht, bin jetzt kein Politexperte, schon gar nicht für Südostasien. Aber es geht, glaube ich, auch darum, dass man nicht abhängig sein möchte wie Länder wie Russland oder China, von denen man Energie bekommen könnte. Deswegen sagt man, okay, machen wir halt Atomstrom. Den können wir selber uns organisieren. Aber der birgt halt Risiken. Vor allem, wenn man es so macht. Nämlich möglichst billig und wirtschaftlich und nicht so. Ja, genau. Also das ist da. Deswegen ist das, glaube ich, schon ein sehr krasses politisches Buch, weil es nämlich diese Haltung, ah, wir reden einfach nicht drüber und lächeln drüber hinweg, halt so mega unangenehm rüberkommt. Ja. Das ist das Schöne an dieser Perspektive, dass es einem so mega unangenehm vorkommt. Man fragt sich zwischendurch wirklich, ach, liegt es vielleicht an Kyoko? Ist die vielleicht wirklich einfach zu doof? Hat die vielleicht das gleiche Problem wie unser Protagonist davor, unsere Protagonistin davor, die einfach sagt, ja, ich verstehe die Gesellschaft nicht, deswegen passe ich halt nicht rein. Sondern es ist einfach, dass sie sich halt nicht gehirnwäschen lässt.
Ja,
weil die Mutter vielleicht auch so drauf achtet und deswegen halt so Sachen sagt, ich glaube, das war so. Und alle sagen, nein, das stimmt nicht. Und sie sagen, doch, ich bin mir ganz sicher. Also das ist schon, also die Perspektive ist super und ich finde das halt auch als politischen Roman irgendwie echt gut, aber das Ende macht's halt irgendwie kaputt.
Ich glaube, deswegen fand ich auch, dass ich diese beiden Bücher nacheinander gelesen habe, so spannend, weil nach der Ladenhüterin war es so, okay, gut, japanische Bücher, es geht wahrscheinlich wieder irgendwie um Konformismus und um Leute, die sich nicht dran halten wollen und irgendwann in dem Buch ist es so, ja, okay, vielleicht ist diesmal auch einfach gut, sich nicht an diesen Konformismus zu halten. Also bei der Ladenhüterin auch, aber die wird, ja, eigentlich werden ja beide unglücklich dadurch, dass sie in einer Gesellschaft leben, die ihnen nicht erlaubt, sich frei zu entfalten. Nur, dass es bei der Ladenhüterin eben solche gesellschaftlichen Zwänge sind und bestimmte Erwartungen, die man an produktive Gesellschaftsmitglieder hat. Und bei Kein schönerer Ort geht es um Konformismus, der einfach absolut notwendig ist, weil sonst diese ganze Welt, die sie sich aufgebaut haben, zusammenbrechen wird.
Ja, das finde ich übrigens generell recht interessant, dass es so bei vielen Büchern das Gefühl habe, dass es auch so ein bisschen darum geht, naja, muss man jetzt unbedingt immer so Traditionen einhalten und muss man immer jetzt so die Regeln einhalten? Wenn du gegen verstoßen würdest, dann wäre dein Problem gelöst. Und man hat immer das Gefühl, die Charaktere merken das auch, tun es aber trotzdem nicht, weil sie einfach vor den Folgen irgendwie viel zu große Angst haben, nämlich davor ausgestoßen zu werden. Also mein Eindruck, ich glaube, es ist natürlich auch das, was zu uns rüberkommt, dass es natürlich dann ganz oft auch so, also gerade jetzt bei der Ladenhüterin, denke ich mir, ja, das trifft ja auf uns auch zu. Oder
voll,
auch,
absolut.
Oder auch hier so dieses, muss ich mich den Regeln beugen oder will ich mich lieber auflehnen? Sag mal, das sagt dieses Buch ja auch. Es geht ja nicht nur um japanische Gesellschaft, sondern es geht um Auflehnung insgesamt. Und deswegen funktioniert das natürlich auch hier. Aber
klar, ich hatte ja in beiden Büchern irgendwie das Gefühl, ich kriege einen kleinen Eindruck von Japan, aber es war offensichtlich nur ein sehr kleiner Eindruck auf unter 400 Seiten. Und was ich daran spannend fand, war, dass es eben natürlich sich auch, absolut auch auf unser Leben irgendwie anwenden lässt. Und diese großen Themen sich ja auch hier finden lassen. Aber Tito, du hast doch noch ein Buch gefunden mit solchen Themen.
Ja, haben wir dafür noch Zeit? Ist uns das egal, ob wir noch Zeit dafür haben?
Ja, kurz, oder?
Ganz kurz, genau. Also ich hatte, weil ich noch an einem größeren Beitrag arbeite.
Weil Tito jetzt nur noch japanische Literatur liest.
Ja, bis April, nach April bin ich dann, glaube ich, durch. Hatte ich mit Yoko Tawada gesprochen. Das ist eine japanische Autorin, die aber in Berlin lebt. Das war natürlich ganz angenehm, weil dann konnte ich mit der Deutsch sprechen. Haha. Ich kann nämlich kein Japanisch. Ich weiß ein bisschen, wie die Sprache funktioniert, aber mehr auch nicht. Und die hat auch jüngst erst ein Buch rausgebracht, das heißt Zen-Bote. Also da gibt es so ein O in der Mitte mit so Bindestrichen abgetrennt.
Es sieht sehr hübsch aus, aber es ist ein bisschen schwierig auszusprechen.
Ja, genau. Ja, es ist halt ein Buch, man liest es ja. Ich habe das angefangen zu lesen und dachte mir, das passt ja super zusammen mit Kein schönerer Ort, weil es genau dieses leicht in die Zukunft versetzt, irgendwie so leicht dystopisch und auch so dieser Gedanke, Fukushima schwingt da auch mit. Vielleicht sogar noch so ein bisschen dieses Nordkorea rüstet auf und China rüstet auf, so Atomwaffen, weil man jetzt nicht so richtig weiß, wie weit diese Katastrophe in dieser Zukunft geht.
Also da ist auch eine Katastrophe passiert und es ist
genau, und sie wird genauso angedeutet wie hier, aber ich glaube, die politische Aussagekraft ist ein bisschen größer und ein bisschen expliziter in diesem Roman, weil es auch viel um die rechte Politik in Japan geht, weil die Länder der Welt und in dem Fall halt Japan, die haben sich halt total abgeschottet und sie lassen quasi nichts mehr rein. Was auch sehr interessant ist, also es gibt ja verschiedene Alphabete in Japan. Es gibt diese Kanji, das sind diese Schriftzeichen, die man auch aus dem Chinesischen kennt. Es gibt Hiragana, das sind so Silbenzeichen, die sind so ein bisschen rund und damit werden so Partikel, die jetzt für die Deklination benutzt werden oder so ausgedrückt. Und es gibt Katakana. Katakana sind ein bisschen eckigere Schriftzeichen, die benutzt man, um Fremdwörter zu markieren. Wenn da zum Beispiel Kohi, das sind zwei Silben, Kohi steht, dann meint das Coffee, also Coffee.
Ah, okay.
Kaffee, weil sie dafür einfach kein anderes Wort hatten, das wurde importiert, die kannten vorher keinen Kaffee, deswegen haben sie dafür, ist es quasi ein Fremdwort und deswegen wird das so geschrieben. Und in dem Roman wird schon geschrieben, man sieht diese Zeichen nicht mehr, weil alle Worte, die quasi aus dem Ausland kamen, die wurden genauso weggeschoben, abgeschoben, wie alle Menschen, die aus dem Ausland kamen. Und das ist ja etwas, was Japan über mehrere Jahrhunderte lang gemacht hat, bis Ende des 19. Jahrhunderts und bis sie dann irgendwann sich doch irgendwie für die Welt öffnen müssen. Und was sie ja aktuell auch wieder so ein bisschen fahren, so nach dem Motto, ah nee, wir halten die mal lieber raus, wir wollen alles für unser Volk tun. Aber da gibt es ja noch so einen sehr völkischen Gedanken. Und auch dieses, ja, bloß nicht drüber reden, das spielt da auch eine Rolle. Aber die Auswirkungen, die in diesem Roman sich vorgestellt werden, die sind halt viel krasser. Und das finde ich halt mega spannend. Die ganzen jungen Menschen und Kinder, die sind nämlich überhaupt nicht mehr leistungsfähig. Die sind so krank, dass sie eigentlich nichts mehr machen können. Die gehen zur Schule, die sind ein bisschen zurückgeblieben, um es mit einem politisch nicht ganz so korrekten Begriff auszudrücken. Die können teilweise nicht laufen, die haben kaputte Zähne und so weiter und so fort. Und die Ironie ist, dass die Alten halt immer älter werden und immer rüstiger sind. Also der Erzähler des Romans, der ist, glaube ich, 120 oder so.
Das ist sehr alt.
Und der kümmert sich halt und der geht joggen und so weiter und so fort. Also ich meine, der gehört trotzdem zu den Alten der Gesellschaft, aber man ist da mit 80 halt so mittelalt und nicht alt, so wie bei uns. Das wiederum finde ich auch sehr interessant, weil es Überalterung halt auch ein großes Problem in Japan ist. Auch weil man halt Migration nicht zulässt. Ja, deswegen fand ich diesen Roman ganz gut und irgendwie hat so dieses gleiche Setting und auch dieses, ach, wir deuten das nur an, wir sagen nicht, was passiert ist, sondern da ist was passiert. Und das ist irgendwie ein Problem, aber geht halt noch ein bisschen weiter.
Also eigentlich drei Romanempfehlungen heute.
Ja, ja, genau. Ich sage noch mal ganz kurz, Kein schönerer Ort von Manichi Yoshimura, übersetzt von Jürgen Stalf, muss man ja mal dazu sagen. Ist auch wirklich großartig übersetzt, muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Also ich finde, diese Stimme von Kyoko-chan ist echt gut eingefangen.
Ja, also, beides total die gut übersetzten Bücher.
Ja, ja. Also ich würde
an alle Übersetzer.
Ich meine, wie gesagt, ich kann kein Japanisch, kann es eigentlich nicht wirklich einschätzen. Ich würde aber sogar behaupten, dass Kein schönerer Ort besser übersetzt ist. Vielleicht auch, weil es schwieriger war als Die Ladenhüterin. Aber genau, mit Vorsicht gesagt.
Das kann ich nicht beurteilen.
Jetzt bin ich natürlich so ein bisschen auf dem Trockenen. Also Yoko Tawada, Sendbote, erschienen im Konkursbuchverlag. Aber ich kann jetzt leider gar nicht sagen, wer es übersetzt hat. Weil ich mir das nicht aufgeschrieben habe. Aber es steht auf der Website dann. Und das ist auch die gute Überleitung auf der Website. Da gibt es dann nämlich noch ganz viel mehr zu Japan, weil, wie ihr schon gehört habt, ich habe noch sehr viel mehr Bücher auf dem Tisch liegen. Und vielleicht kommt da auch noch das ein oder andere Buch auf der Website und auch noch so ein paar andere Texte zu unserer Reise, so ein bisschen Auswertung und so ein paar Eindrücke. Wir waren nämlich zum Beispiel auch in Hiroshima. Das hat mich beim Lesen natürlich auch so ein bisschen mit beeindruckt. Also insofern besucht uns gerne auf unserem Blog unter schräglesen.de. Bilder und Eindrücke von der Reise gibt es natürlich auch auf unseren Social Media Plattformen, Facebook, Instagram und Twitter. Da könnt ihr uns auch gerne folgen. Und ansonsten wünschen wir beide bei der nächsten literarischen Reise, in welches Land auch immer,
ganz viel Spaß.
Genau, ganz
Kann
viel Spaß.
Gut werden.
Genau. Lest auch gerne diese Bücher. Uns hat Spaß gemacht.
Ja, wirklich gute Bücher.
Wirklich gute Bücher. Insofern bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Schräglesen hoch 2. Die Bücherdiskussion.